So, hallo Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zur zweiten Podcast-Episode auf dem Onigiri-Podcast Insights aus Japan. Ja, erstmal vielen Dank für das Feedback nach der ersten Episode. Das ist ziemlich gut ausgefallen. Ich habe echt einige DMs auf Instagram bekommen von euch, wo ihr mir geschrieben habt, dass ihr das interessant fandet und ihr euch auf weitere Episoden freut, und das freut mich wiederum auch mega. Und ich hoffe auch, dass sich die Audioqualität jetzt mit dieser Episode hier verbessert hat. Ich habe ein bisschen einen Switch gemacht, weil ich auch gemerkt habe, da ist noch Luft nach oben, und ich war auch selber noch nicht komplett zufrieden mit der ersten Episode, die ich ja mit meinem Handy aufgenommen habe. Und jetzt habe ich gewechselt auf ein externes Mikrofon, was ich noch von meiner alten Kamera tatsächlich übrig hatte, und ich bin jetzt quasi ganz nah mit meinem Mund am Mikrofon, ja, ich küsse es quasi so, ne? Und ja, deswegen denke ich, dass die Qualität da auch besser ist und es angenehmer ist, mir jetzt zuzuhören. So, also zweite Podcast-Episode. Wir haben hier heute den 11. März 2020, ja. Da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. 11. März tatsächlich, das Datum, wo ja die schwere AKW-Katastrophe, was ausgelöst ist von Erdbeben und Tsunami in Fukushima, ja, also der Jahrestag quasi, also vor 9 Jahren, 2011, 11. März 2011 war das Ganze, und heute ist quasi der 9-jährige Jahrestag. Absolut krass, was da passiert ist. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich kann ja nämlich rechnen. Ich bin jetzt 22 und das war vor 9 Jahren. Das heißt, ich war da so 13 Jahre alt. Und habe ich jetzt falsch? Nee, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Das wäre jetzt mega peinlich. Ich war da so 13 Jahre alt, war da so in der, ja, 6., 7. Klasse, 7., 8. Klasse vielleicht. Und bin nach Hause gekommen. Meine Mutter hat Fernsehen geschaut, oder meine Mutter hat halt Nachrichten verfolgt, weil sie war da, und ich habe da halt direkt diese ganzen Bilder gesehen von dem Tsunami, wie die ganzen Häuser überschwemmt wurden, und ja, wie sich das dann auch mit der ganzen Atomkraftproblematik entwickelt hat, ist richtig krass. Und war auf jeden Fall so ein Wachrüttler, weil Deutschland hat ja die ganze Politik dann verändert. Oder ziemlich radikal hat ja Merkel beschlossen, oder nicht nur Merkel, sondern die Regierung beschlossen, auch durch Druck durch die Bevölkerung etc., dass, ja, bis 2022, lass mich nicht lügen, der Atomausstieg in Deutschland vollbracht werden soll. Und ja, sehr trauriger Tag. Wir wollen hier aber nicht, klar, es ist wichtig, daran zu denken, aber heute geht es um eine ganz andere Sache, und zwar heute soll es um einen fundamentalen Unterschied, ja, zwischen Japan und Deutschland gehen. Also nicht nur Deutschland, sondern was Japan auch so speziell macht. Davor will ich aber auch noch ein bisschen auf ein aktuelles Thema eingehen, und weil es, denke ich, viele von euch interessiert, und das ist natürlich die Corona-Problematik oder die Corona-Situation. Ja, und da will ich auch ein paar Updates geben, oder wie ich das gerade so erlebe. Und zwar ist es so, ich kam heute von meinem Praktikum, ich mache ja ein Praktikum hier in der japanischen Firma, ich bin nach Hause gekommen, schaue in meinem Briefkasten in meinem Wohnheim. Ich wohne im Wohnheim für Austauschstudenten, genau, um ein bisschen Kontext zu erklären. Ich schaue in meinem Briefkasten, dann, ja, sehe ich da ein paar Zettel, und dann steht da so drauf, dass die Leute, die jetzt über die Semesterferien, die ja gerade noch sind, nach Hause kommen werden, die nach Hause geflogen sind, über die Semesterferien zum Beispiel eben jetzt ein paar Austauschstudenten, die jetzt nach Deutschland geflogen sind, wieder nach Japan zurückkehren, um ins nächste Semester zu starten hier in Japan, die müssen alle 2 Wochen lang in Quarantäne leben. Was richtig krass ist, also im 4. Stock des Wohnheims müssen die irgendwie 2 Wochen lang, haben die ihre abgesperrte Küche, und ich weiß nicht, ob die überhaupt rausgehen dürfen, wahrscheinlich nicht. Und Ja, da bin ich echt glücklich, dass ich jetzt nicht nach Deutschland über die Ferien heimgefahren bin, heimgeflogen bin, weil sonst muss ich einfach 2 Wochen in Quarantäne leben und darauf hätte ich echt keinen Bock. Und ja, also Japan absolut merkt man das mit der ganzen Problematik. In Deutschland ist es ja noch krasser geworden, was in den letzten Tagen gibt es offiziell mehr Fälle als in Japan. Und ja, es scheint da auf jeden Fall auch in Italien ein großes Problem zu sein. Ich hoffe, dass das sich in den nächsten Wochen, Monaten irgendwie legen wird. Und ja, auf jeden Fall geht es gerade sehr durch die Medien. Vielleicht auch zu viel. Ja, das ist immer so eine Auslegungssache. Da will ich jetzt nicht, da bin ich einfach zu schlecht informiert, um da ja, meine Meinung sagen zu wollen. So. Genau, und auch eben auf der Arbeit, beim Praktikum, wo ich jetzt eben in der japanischen Firma bin, merke ich es ja auch, dass da viele eben von zu Hause aus arbeiten und arbeiten dürfen, arbeiten sollen, und das Büro vergleichsweise leer ist und auch die Bahn, wenn ich morgens dahin fahre, dass die deutlich leerer ist als sonst. Immer noch viele Leute, klar, es ist immer noch Tokio, aber ja, viele Unternehmen, durch die Regierung, durch den Druck auch, denke ich, haben ja beschlossen, dass viele von zu Hause aus arbeiten sollen. Und das merkt man absolut oder das merke ich absolut, wenn ich hier durch den Lifestyle, den ich hier habe und wenn ich morgens eben mit der Bahn zur Arbeit beziehungsweise zum Praktikum fahre und dann wieder nach Hause fahre. Naja, man kann da eben nur hoffen. Und auch im Kontext zur Corona-Sache, warum jetzt auch mehr Fälle in Deutschland sind und Japan im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern, wie zum Beispiel Korea, sich noch relativ gut hält, das möchte ich so ein bisschen ansprechen und dann die Brücke zum eigentlichen Podcast-Thema dieser Episode schlagen. Und zwar ist es ja so, dass Japan, wie gesagt, vergleichsweise relativ wenige Fälle in Asien habt. Klar, man weiß nicht, wie viele Fälle es eigentlich sind, weil Japan nicht so viele Tests durchgeführt hat wie Korea. Vielleicht sind es deutlich mehr Fälle. Aber selbst wenn es so ist, ich will trotzdem auf die Sache eingehen, dass in Japan einfach so ist, dass es, denke ich, auch durch die Gesellschaft, weil wenn die zum Beispiel eine Regel aufstellt in Japan, wenn man eine Regel aufstellt, dann geht es immer darum, dann halten sich die Leute auch dran, wenn es der Gesellschaft, der Gemeinschaft zugute kommt. Und weil einfach, ja, Japan eben eine gruppenorientierte Gesellschaft ist, gruppenorientierte Society. Und es eben vielleicht auch daran liegen könnte, dass es nicht zu krass gerade in Japan ist. Und ja, eben diese Rücksichtnahme und dass man auch einfach Regeln einhält. Zum allgemeinen Wohl sozusagen könnte daran liegen. Natürlich, es könnte sein, dass ich mich komplett täusche, dass die Zahl eigentlich 10-mal so viel ist und es verschwiegen wird und so weiter oder keine Tests durchgeführt werden. Aber das könnte vielleicht, ich habe halt darüber nachgedacht und das könnte eben auch daran liegen, dass die Japaner eben so ja, eine gewisse Distanz dann auch zu anderen Leuten haben oder Rücksicht haben. Sich jetzt nicht umarmen bei der Begrüßung und sowas. Das könnte alles eine Rolle spielen. Und dadurch bin ich eben auch auf mein Thema heute gekommen. Und da geht es eben um diesen gesellschaftlichen Unterschied. Und zwar, dass in Japan die Gruppe spielt die wichtige Rolle in Japan. Eine gruppenbasierte Gesellschaft. In Deutschland, in den USA ist es noch krasser. Zählt ja viel mehr das Individuum. Ja. Also, und in Japan eben eine Gruppengesellschaft und das will ich heute in dem Podcast so ein bisschen ja, mehr darüber reden, auch von meinen Erfahrungen. Und ja, das ist eben der grundlegende fundamentale Unterschied. Wenn du den Unterschied so ein bisschen verstehst, dann wirst du auch daraus lassen sich ganz viele Dinge ableiten, ja, die du dir wo du dir ein bisschen komisch vorkommen wirst in Japan, machen die das? Warum machen die das und so? Und wenn du dann an den Punkt denkst, dass es eben immer auch um die anderen Leute geht, auf diese Rücksichtnahme, dann kann man dadurch relativ viel sich erklären. Also es ist echt so ein fundamentaler Unterschied und deswegen ist es auch gut, dass ich den hier relativ früh im Podcast, denke ich, abhandle. Cool, dass mir da die Idee gekommen ist. Und ja, ich will einfach ganz basic anfangen. Und zwar, ich fahre ja, wenn ich jetzt zum Praktikum fahre, mit der Bahn. Und da siehst du es ja schon in der Bahn. Oder da sehe ich es in der Bahn, dass wenn du in Japan mit der Bahn fährst, dass es wirklich sehr ruhig ist, dass kaum Leute miteinander reden, dass wenn Leute zum Beispiel raus wollen aus der Bahn in der Station, ne, dass dann alle Leute oder viele Leute eben alle erstmal rausgehen, damit die Person, die aussteigen möchte, rauskommt. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit auch in Japan. Und ja, es ist eben ruhig in der Bahn. Keiner isst in der Bahn oder so. Oder macht irgendwelche Geräusche, was weiß ich. Und da merkst du es allein schon an der Bahn, wenn du in der Bahn täglich fährst, dass es was anderes ist, als dass du es aus Deutschland kennst. Ich habe natürlich doch so ein Extrembeispiel. Meine Hauptuni, wo ich studiere, ist in Berlin. Und in der Zeit in Berlin war es so, ich habe einen Nebenjob in einem Ramen-Restaurant tatsächlich gemacht. Und auf dem Nachhauseweg, ja, es war abends dann immer, es waren immer so ein paar Leute, die richtig laut waren, die einem einfach so abgefuckt haben, wenn ich es jetzt mal deutlich formuliere. Und sowas findest du in Japan wirklich sehr, sehr wenig. Klar kommt es mal vor, wenn Japaner betrunken irgendwie heimfahren, könnte das vorkommen, aber da habe ich es auch selten erlebt. Selbst dann nehmen sie Rücksicht aus meiner Erfahrung und allgemein auch, wenn du auch draußen in der Straße rumläufst. Du siehst ja, warum ist Japan so sauber auch? Auch aus dem Grund, weil die Leute aufgrund der Rücksichtnahme und weil sie eben gut Regeln einhalten können, auch an andere viel, also orientiert an andere denkend, ihren Müll nicht auf die Straße schmeißen würden und es machen. Und das ist eben auch noch so ein Punkt. Und wenn du jetzt ans Essen denkst, was passiert beim Essen? Also in Japan ist es so, wenn du mit Freunden essen gehst, dann ist es wirklich meistens so, dass du mehrere Sachen bestellst und du teilst es dann alles mit der Gruppe. Ja, du teilst es alles und am Ende, das nennt sich Varikan, liegt jeder einen gewissen Geldbetrag auf dem Tisch. Man teilt es und ja, dann geht man halt nach Hause oder zum Karaoke oder was weiß ich, aber man macht es zusammen. Man teilt das Essen und als Gruppe und teilt das Geld als Gruppe. Wie ist es meistens in Deutschland? In Deutschland ist es so, du gehst essen, du bestellst dein Gericht für dich selber und zahlst dann getrennt. Ja, getrennt zahlst du dann. In Japan ist es ganz selten, dass du da irgendwie, was heißt ganz selten, es kommt natürlich auch immer drauf an, wenn du kurz Mittagessen gehst, dann kommt es auch mal vor, dass man da getrennt was isst. Aber wenn du jetzt abends zum Beispiel mit ausgehst und so, dann ist es echt meistens so, dass du da mit der Gruppe teilst und dann für alle was so bestellst und das Geld dann auch teilst. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Unterschied. Und auch beim Essen allgemein, ich hatte vor 2-3 Wochen, gab es so eine Welcome-Party, da ich als Neueinsteiger in der Firma hier in Japan das Praktikum gemacht habe und auch andere Leute, die da neu in die Firma reingekommen sind, für die wurde eben so eine Welcome-Party veranstaltet. Und in einem Izakaya, das heißt in der japanischen Kneipe, würde ich sagen. Und da ist auch so, das allererste, wenn jemand kein Trinken mehr übrig hatte oder kein Bier, das Glas leer war, fast leer oder halb leer war, kam schon dann direkt der Nächste, der es für dich, der dir ein Bier eingeschenkt hat und so. Und das heißt, also immer an den anderen irgendwie denken und du setzt dich hin, es wird dir direkt irgendwie ein Stäbchen gereicht und so. Und bevor ich überhaupt an die anderen in dem Moment gedacht habe, kommt schon für mich irgendwie das Stäbchen und mir wird was eingeschenkt und so. Und ja, also dieses Bevor man an sich selbst denkt, wird in Japan an den anderen gedacht. Warum das gut und schlecht sein kann, darauf werde ich gleich noch eingehen. Das ist aber absolut krass. Auch eine Situation, die mir fast täglich passiert. Aufzug, Fahrstuhl. Es gibt meistens immer, wenn du im Fahrstuhl gehst, sind auch alle ziemlich, es ist auch ziemlich ruhig. Ist in Deutschland natürlich auch so, weil es eine peinliche Awkward-Situation ist, wenn du da irgendwie sprichst. Aber da ist es, da fällt mir eben auf, dass es da meistens dann jemanden gibt, der sich dann an der Aufzugtür oder daneben hinstellt, da wo die Knöpfe sind, und dann immer wartet und für alle den Knopf drückt, also Tür auf Knopf, und dass alle rausgehen können. Und er geht dann selber allein am Ende raus und so. Also so welche Sachen. Oder auch, wenn du mit mehreren Leuten im Aufzug bist, gedrückt hast, irgendwo, vierter Stock zum Beispiel, nur du gehst beim vierten Stock raus, die anderen gehen beim sechsten Stock raus, das heißt, du gehst früher raus, dann gehst du aus der Tür, eben raus vom Aufzug, und dann sagen eigentlich immer alle so Stretashimasu und verbeugen sich dann kurz, um zu sagen, das heißt so viel wie Entschuldigung, entschuldigen Sie, ja, dass ich jetzt aussteige, bevor Sie aussteigen konnten, und dass ich Ihre Zeit in Anspruch nehme und solche Sachen. Also, es wird echt viel immer an andere Personen gedacht, diese Rücksichtnahme, und ja, das ist immer sehr auffällig in Japan. Das finde ich auch in dem Stil von diesen alltäglichen Sachen, von dem Umgang mit Leuten, finde ich das mega gut. Das gefällt mir sehr gut in Japan. Da kann sich meiner Meinung nach, ist immer nur meine subjektive Meinung, Deutschland eine Scheibe von auch abschneiden. Und das finde ich richtig geil vom Lifestyle her auch. Auch, dass man zum Beispiel Essen teilt und sowas. Finde ich super, ja. Dann gibt es auch noch ein weit. Ich will jetzt erstmal in den positiven Sachen bleiben, bevor ich so ein bisschen an die Kritik komme. Weiterer positiver Punkt ist auch sehr subjektiv, dass es dann in Japan auch so ist, dadurch, dass die Gruppe zählt, lässt man sich selber, hält man sich selber auch zurück. Ne? Das heißt, du sagst nicht immer direkt deine eigene Meinung, du gehst im Konflikt aus dem Weg. Ja, in Japan sehr konfliktscheu, bin ich, liegt auch in meiner Natur irgendwie. Ich mag es auch nicht so gern, immer so krass diskutieren zu müssen und auch mal, ja, auch einfach mal sich zurückhalten. Dieses Zurückhaltende finde ich auch mal, finde ich selber ziemlich gut, dass du nicht einfach immer, wenn der was sagt, Hauptsache du musst dann irgendwas reinkrätschen oder irgendwie solche Sachen. Auch wenn du dann mal eine andere Meinung hast, dass du die nicht immer sagen musst. Diese harmonische Kultur. Die finde ich, ja, das finde ich an sich, ja, im Großen und Ganzen, für mich passt es so ein bisschen mehr, als vielleicht es in Deutschland der Fall ist. Und zu dem Punkt werde ich aber auch jetzt gleich nochmal was sagen. Aber an sich, dieses Harmonievolle, dass du auch mal, ja, dass du einfach selber dich zurückhältst und auch, dass du, wenn du mit der Gruppe unterwegs bist, dass du dann, wenn du zum Beispiel nicht so gut gelaunt bist, dass du dann das eben nicht auf die anderen ausstrahlst, weil du eben diese andere Leute nicht runterziehen willst. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich mag es echt nicht, wenn du mit Leuten unterwegs bist oder wenn ich mich mit jemandem treffe und es so ein bisschen immer gestresst oder immer irgendwie negativ oder so, dann habe ich auf Dauer keinen Bock, mich mit der Person zu treffen. Was ich mache, wenn ich so schlecht drauf bin, dann treffe ich mich entweder nicht mit Leuten oder, und meistens bin ich einfach nicht schlecht drauf. Und wenn ich mit Leuten kommuniziere oder interagiere, dann, ja, dann bin ich auch einfach nicht schlecht drauf, weil ich das aus Respekt vor dem anderen mache, weil ich dem keine schlechte Zeit machen will. Und so denken auch vom Grundlegenden her Japaner auch. Ja. Jetzt zur anderen Seite der Medaille. Also im Großen und Ganzen finde ich das mega gut, aber wenn man jetzt so ein bisschen dieses immer an das andere Denken, an andere denkt, bevor man sich selbst denkt, zu radikal macht oder wie es auch einige Japaner machen, sich dann auch in wirklich wichtigen Sachen, was Beruf, was Arbeitsleben, das angeht, das immer an erster Stelle so steht, dann kann es eben auch zu schlechten Ergebnissen führen, wie ich denke. Weil zum Beispiel ist es ja in Japan so, dadurch, dass die ganze Gesellschaft so eine Gruppengesellschaft ist, ist es alles so ein bisschen homogener und eben die Individualität steht da nicht so im Vordergrund. Das heißt, in Japan ist es noch krasser so, dass es gewisse, ja, Erwartungen gibt an dich, wenn du in der Gesellschaft drin bist, dass du zum Beispiel nach der Schule dann direkt anfängst zu studieren und dass sowas wie, wenn du jetzt selber sagen würdest, nach der Schule will ich reisen oder sowas, dass sowas nicht gut funktionieren würde in Japan oder es nicht so gut gern gesehen wird, weil das dann eben nicht der Gruppe, der Einheit entspricht. Genau, so welche Sachen und zum Beispiel auch, ja genau, in Japan würde ich, ist meiner Meinung nach schwieriger, wenn man sein eigenes Ding durchziehen will, weil man auch immer an die Gesellschaft gekoppelt ist und immer mit dem Gedanken, was denken andere von mir, wenn ich das mache. Krasses anderes Beispiel, in den USA ist es ja scheißegal, was du machst, ne? Das supporten das Leute, wenn du einen anderen Weg gehst oder hey, ich fange morgen ein neues Business an, dann sagen die, oh cool und so. Und sowas ist, denke ich, in Japan noch eher schwieriger, weil ja, das Umfeld ist da nicht so gegeben für, auch wegen dieser Gruppengesellschaft und dem, ja, weniger Raum für dem Individuum. Bei so welchen Sachen ist es dann sehr schwer. Oder auch, wenn du mit dem Mindset eben dann allgemein rangehst, bei so wichtigen lebensentscheidenden Sachen, ja, es ist mir wichtiger, die Gruppe als ich selber, dann kannst du ja, wie ich gerade ein bisschen so nachgedacht habe, auch sagen, dadurch, dass es mir wichtiger ist, dass ich in die Gesellschaft in Japan reinpasse, werde ich jetzt lieber klassischer Büroangestellter, aber eigentlich will ich ja Künstler werden oder eigentlich will ich das machen, eigentlich will ich Musiker werden, aber ja, da werde ich mit anderen Augen angesehen oder so. Und wenn du deswegen deine eigenen Träume nicht leben willst oder du behindert wirst einer Gesellschaft, das zu tun, dann ist es ja extrem kacke. Also, ja, ganz klar. Und oder auch wenn du für die Firma, obwohl du, dass du da dich immer so fühlst, du musst dich für die Firma mehr einsetzen, dass du dann Überstunden machst und dass es dann normal ist, dass du Überstunden machst und so welche Sachen. Ja, dass du dann letztendlich nicht glücklich bist, weil du dich immer an andere richtest. Und da hört es dann für mich auf, dass es erfüllend ist, weil letztendlich ist meiner Meinung nach so, es ist erstmal wichtig, es ist wichtig, selber mega glücklich zu sein, um erstmal andere glücklich machen zu können. Und ich merke das ja selber gerade auch, weil in Japan habe ich zum Beispiel durch die YouTube-Videos kann ich echt Sachen machen, die mir richtig Spaß macht. Auch durch den Podcast, den ich gerade aufnehme. Und weil ich Sachen mache, die mir richtig Spaß machen, bin ich selber einfach glücklich und kann diese positive Energie dann wieder nach außen geben und dann anderen Leuten mehr helfen in Sachen, weil ich einfach mit dem, was ich bin, glücklich bin. Ja. Anderes Beispiel. Bill Gates ist jemand, der mega viel Geld hat. Ist bekannt. So. Wow, krass. Wow, woher wusstest du das, Tobi? Ja. Auf jeden Fall, Bill Gates hat mega viel Geld. Hat eine Bill und Melinda Gates mit seiner Frau so eine Stiftung, wo er in Afrika Schulen aufbaut und einfach sehr viel Geld spendet. Warum kann er das machen? Weil es ihm selber gut geht, weil er selber viel Geld hat und sein eigenes Glas gefüllt hat, sozusagen, um dann auch Gläser anderer füllen zu können. So welche Sachen. Natürlich gibt es auch viele reiche Leute, die sowas nicht machen, aber ja, vom Grundprinzip her hat man es dann leichter, wenn es einem selber gut ist, auch was Gutes den anderen zu machen. Und ja, deswegen, was ich sagen will, allgemein finde ich diesen Gedanken von Gruppe richtig gut und das liebe ich auch in Japan, diesen Gruppengedanken, aber man darf es dann nicht zu übertreiben und muss in diesen wichtigen Sachen im Leben kannst du diesen Gruppengedanken doch eigentlich nur richtig, richtig fühlen, wenn du eben selber glücklich bist, und dadurch kannst du die andere glücklicher machen. Und dadurch ist es dann mehr Gruppe, als wenn du die ganze Zeit durch Zwang dich an andere richten musst und eigentlich nicht happy bist. Und das merkt man doch dann auch, wenn du permanent so eine Maske aufziehst. Und wenn ich mit Leuten interagiere, dann ziehe ich keine Maske auf, dann in Japan, dann halte ich mich zurück, weil ich es gerne tue. Und mehr auch vom Herzen heraus Sachen mache. Und in Japan ist dann fast schon mehr so eine Regel, dass man das tut, obwohl man das vielleicht gar nicht so gerne macht. Bezieht sich natürlich nicht auf alle Leute. Ich spreche gerade so ein bisschen allgemein, ja, aber ich hoffe, man kann es so ein bisschen an Beispielen, die ich davor gesagt habe, ein bisschen nachvollziehen. Und ja, genau, bei solchen Sachen wie Höflichkeit, Rücksichtnahme in der Gesellschaft, in der Bahn, sowas mega gut. Aber wenn es dann permanent nur darum geht, anderen gefallen zu wollen oder in die Gesellschaft reinzupassen, dann ist es ein anderes Thema. Ja, da muss man seine Balance finden, und da bin ich eben der Meinung, muss erstmal selber glücklich sein, um andere glücklich machen zu können. Erstmal eine gesunde Beziehung mit dir selber führen. Und das ist bei mir auch so gerade. Also ich versuche erst echt an meiner Beziehung so zu mir selber zu arbeiten, so eine gewisse Self-Awareness, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und dann kannst du anfangen, also ich mache es jetzt schon mit anderen Leuten, dass ich natürlich nett bin und so, aber dann kannst du auch mehr an Sachen wie Beziehungen denken. So, wie sollst du jemand anderen lieben, wenn du mit dir selber nicht zufrieden bist? Dann kannst du ja keine Liebe nach außen ausstrahlen und so. Und ja, so welche Sachen. Also das ist auf jeden Fall so eine wichtige Basis, und da müssen die Japaner, finde ich, aufpassen, was das angeht. Es ist doch kein Zufall. Natürlich will ich jetzt nicht auf alle eingehen oder für alle sprechen, aber von der Grundtendenz her ist doch bestimmt kein Zufall, warum Prostitution, obwohl Japan so ein konservatives Land ist, relativ konservativ, so groß ist in Japan. Warum es so viele Prostitutionsservice in den Städten hier gibt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass so ein Büroangestellter, der so jeden Tag Überstunden macht, von der Hierarchie deprimiert ist, alles zu tun, was sein Chef sagt oder so, und diesen Druck standhalten muss, dass er dann am Wochenende dann zu einer Prostituierten geht, um seinen Druck irgendwie abzulassen. Das ist doch, ich denke, das ist kein Zufall, warum die Prostitutionsszene in Japan so groß ist. Und auch, warum es sowas wie Hentais gibt, werden die Weißen kennen, aber für die, die es nicht kennen, das sind so pornografische Mangas, ne? Und warum es auch so welche abgefahrenen Sachen dann letztendlich gibt, von so einem Land, wo man es hier erwarten würde. Aber das liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass es eben, dass Leute so eine Maske im Alltag aufziehen müssen und diesen gesellschaftlichen Druck und sich selber dann happy machen wollen mit sowas. Das ist natürlich nur so eine Annahme von mir. Das lässt sich jetzt nicht belegen, aber ja, ich sag's ganz ehrlich, mein Podcast, mein YouTube-Kanal, das sind alles Sachen, das ist keine Wissenschaft, die ich mache. Das sind einfach Sachen, die ich erlebe und die ich teile. Ja, das wollte ich auch mal sagen an der Stelle. So, also wenn man da umso mehr darüber nachdenkt an solche Sachen, dann wird man auch merken, dass da nicht alles gut ist an Japan. Aber was ich kann diese Balance gut leben irgendwie. Also ich finde es mega gut, die ganze Rücksichtnahme. Wenn es dann aber um so Sachen geht wie so Beruf oder ja, so eine Balance. Es ist immer so eine Balance-Sache im Leben, ja. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich so ein bisschen hinaus will. Ja, ich check, also genau, ich wollte gerade kurz die Zeit checken, einfach mal einen Überblick zu kriegen, wie lange ich aufnehme. Das war's tatsächlich im Grunde von dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, das war interessant. Also nochmal zusammengefasst, der grundlegende Unterschied für mich ist eben wirklich, dass Japan wirklich sehr gruppenorientierte Gesellschaft ist, wo du mehr vielleicht auch zu viel an andere denkst, bevor du an dich denkst, was eben gute und schlechte Seiten haben kann, wie ich erklärt habe, und dass du genau, dass dadurch eben auch Japan jetzt nicht so individuell ist, sondern ziemlich homogen und so. Anderes Beispiel natürlich, wenn du es jetzt, wenn du die Schule dir anschaust, die Schuluniform und sowas, ist dann wieder ein anderes Thema. Vorteile, Nachteile. Wir kennen es doch aus der Schule. In der Schule gab es auch immer solche, das Grundthema von einer Erörterung, ne, war doch immer so Schuluniform, Pro und Contra. Pro Schuluniform, yeah, mehr Gemeinschaftsgefühl. Es werden nicht Leute ausgegrenzt, die sich keine teuren Klamotten leisten können und sowas. Und dann Contra, weniger Individualität, irgendwie sowas. Ja, ist mir jetzt gerade eingefallen. Es war doch immer dieses Erörterungsbasisthema. So, bevor ich noch über irgendwelche anderen Sachen weiterlabere, möchte ich diesen Podcast an der Stelle einfach so stehen lassen. Bisschen Anregungen vielleicht geben, sich ein paar Themen vielleicht so anzuschauen dafür, oder wenn es euch interessiert hat, könnt ihr ja da ein bisschen nachschauen, wie das so ist. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne mir auf Instagram, oder wenn du sagst, du fandest richtig geil, war richtig schön, dir zuzuhören, die Mikroqualität war richtig geil, dann kannst du mir bei Instagram das schreiben, dann sehe ich auch, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast. Wobei ich da sagen muss, es gibt ja so eine Funktion bei Spotify, die heißt Spotify for Podcasters. Richtig geil auf Englisch ausgesprochen gerade. Da siehst du, wie die durchschnittliche Wiedergabezeit deiner Podcast-Episoden ist. Und da sehe ich, erste Episode geht, genau, erste Episode geht 23 Minuten 54 Sekunden und die durchschnittliche Wiedergabezeit ist 23 Minuten 36 Sekunden. Also viele Leute, die sich wirklich den Podcast bis zum Schluss angehört haben. Und das finde ich eben so krass an dem Podcast oder auch am Radio. Obwohl du nichts visuell siehst oder vielleicht eben auch gerade deswegen, aber obwohl du letztendlich ja nur sprichst, hören dir das Leute mehr zu, als wenn du beim YouTube-Video ein Video machst. Und da ist es tendenziell eher so, dass Leute abschalten früher. Das finde ich echt faszinierend und deswegen finde ich dieses Medium Podcast auch so cool. Einfach mal jemand zuhören kannst. Du bist vielleicht gerade auf der Straße, läufst zur Schule, läufst in die Uni, gehst zur Arbeit, bist daheim, liegst im Bett, ja, was heißt, ja, ne, verschiedene Situationen, wo man es hören kann. Und ja, finde ich mega cool. Absoluter Podcast-Fan. Genau, also, wenn dir Podcast gefallen hat, kannst du mir gerne schreiben. Kannst du das bei Instagram auch in deine Story, ja, promoten? Das wäre natürlich mega cool. Also jetzt nur, wenn du es wirklich gut findest, dann kannst du das machen. Dann werde ich das, wenn ich das sehe auf Instagram, dann werde ich das auch in die Story teilen. Ja, das würde es so ein bisschen unterstützen. Aber es hören sich echt einige diesen Podcast an. Ich sehe es ja bei dieser App da, Spotify for Podcasters. Das haben sich echt Leute angehört, so. Und das ist cool. Also, wir sehen uns wieder wir hören, ja, auch ganz wichtig bei Podcast. Wir hören uns wieder nächste Woche, Mittwoch, 18 Uhr, kommt immer dieser Podcast, Onigiri Podcast. Ja. Also, bis dann und Peace. Skur.